Johannes 14, Vers 1, hört das Wort Gottes. Jesus spricht, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Lasst uns beten. Herr, dein Wort ist Wahrheit, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg und eine Leuchte für unseren Fuß. Herr, wir bekennen, dass wir oft durchs Dunkle laufen, dass wir oft nicht wissen, wo wir hin sollen. Doch dein Wort, Herr, spendet uns Trost und Kraft und Weisheit. Und so bitten wir, allmächtiger Vater, dass du uns segnest, dass du uns einen offenen Verstand, offene Augen und Herzen und Ohren schenkst, damit wir dein Wort verstehen und glauben und danach leben. Herr, gib uns deinen Geist. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie systematisch und strukturiert ihr eure Bibeln liest. Ich weiß nicht, wie oft ihr das Johannesevangelium gelesen habt und dort versucht habt, Strukturen reinzubringen. Aber Kapitel 14 startet im Johannesevangelium einen neuen Abschnitt. Und es gibt verschiedene Worte, verschiedene Bezeichnungen. Die bekannteste ist wahrscheinlich die Abschiedsrede Jesu zu seinen Jüngern, Kapitel 14 bis 16. Wir sehen, dass Kapitel 16 mit folgenden Versen endet. Kapitel 16, Vers 13 heißt es, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt in der Welt, habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es endet mit einer ähnlichen Stimmung, wie es beginnt, diese Abschiedsrede Jesu, nämlich mit dem Ziel, den Jüngern Trost zu spenden. Jesus will, dass die Jünger wissen, dass sie ermutigt sein können, dass sie nicht verzweifeln brauchen, dass sie auf ihn vertrauen können, dass sie in ihm Ruhe und Frieden haben. Wir werden es heute betrachten an drei Punkten. Der Vers gliedert sich selbst ziemlich gut in drei Punkte. Und der erste Punkt ist, euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Und im Griechischen ist es ein Imperativ, also eine Befehlsform. Jesus sagt nicht, es wäre gut, wenn ihr euer Herz nicht erschreckt, sondern er befiehlt den Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, beziehungsweise es ist passiv. Eigentlich könnte man besser übersetzen, lasst euer Herz nicht erschrecken. Achtet darauf, dass ihr euch nicht von irgendetwas verunsichern und erschrecken lasst. Das ist eine Aufforderung, das ist eine ziemlich starke Aufforderung, würde ich sagen. Und die Frage stellt sich, warum muss Jesus diese Aufforderung überhaupt bringen? Was ist der Grund für diese Aufforderung? Wir müssen nicht weit schauen. Wir sehen es im Kontext. Wir sehen im Kontext in Kapitel 13, dass Jesus Judas vorausgesagt hat, dass er Jesus verraten wird. Und die Jünger werden live miterleben, wie er im Garten ist und wie er gebetet hat und wie er vom Gebet aufsteht und dann die Soldaten mit den Schriftgelehrten kommen und mit Judas und Judas wird Jesus verraten. Ich weiß nicht, ob das für euch ermutigend gewesen wäre, dort zu sein, zu sehen, wie euer Herr und Meister, demjenigen, den ihr 3 Jahre lang gefolgt seid, der euch täglich belehrt hat, der euch so viel vom Alten Testament, vom Wort Gottes erklärt hat, der so viele Wunder getan hat, auf einmal dort fast schon hilflos steht und festgenommen wird. Oder wenn wir ab Vers 36 schauen, Simon Petrus fängt an, mit Jesus zu diskutieren. Wir haben es letzte Woche betrachtet. Und Jesus macht deutlich, du bist schwach, du wirst mich verraten. Du wirst nicht dazu in der Lage sein, stehen zu bleiben und an meiner Seite zu sein, sondern du wirst mich verlassen. Wenn wir nochmal in Kapitel 16 schauen, in den Vers 32, bevor Jesus diese ermutigende Worte sagt, was sagt Jesus seinen Jüngern davor? Er sagt, siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Jesus verkündet seinen Jüngern sogar voran, dass sie von den ganzen Ereignissen, die geschehen werden, so viel Angst haben werden und erschreckt sein werden, dass sie verschwinden werden, dass sie abhauen werden, dass sie Angst haben werden. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, wir können in die Evangelien schauen, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist und ins Grab gelegt worden ist, was haben die Jünger gemacht? Sie haben sich eingesperrt, sie haben sich zusammen in einen Raum eingesperrt, weil sie Angst hatten. Ihr Herr und Meister, ihr erwarteter Messias ist tot und liegt im Grab. Was machen die Juden mit uns? Sie werden uns auslachen. Vielleicht werden sie uns umbringen, weil wir ihm nachgefolgt sind. Als Jesus in den Himmel gefahren ist, was machen die Jünger? Auf Befehl Jesu, sie verziehen sich wieder in dieses gleiche Raum und warten dort in Jerusalem. Ängstlich. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Was machen sie? Sie wählen einen neuen Apostel, weil sie nichts Besseres zu tun haben vielleicht, weil sie nicht wussten, was sie tun sollten. Bis der Heilige Geist kommt und ihnen Kraft schenkt. Und Jesus, in dem Wissen, was er ihnen vorausgesagt hat, in dem Wissen, was geschehen wird, fordert die Jünger auf, euer Herz erschrecke nicht. Lasst euch nicht, von was immer kommt, erschrecken. Das ist eine Aufforderung, die auch uns gilt. Wir sind nicht in der Situation der Jünger, aber wir sind vielleicht oft in Situationen, wo wir nicht weiter wissen, wo wir Angst haben, wo wir vielleicht verzweifeln. Wir sind vielleicht in Situationen, wo wir genau wissen, dass wenn wir unseren Glauben jetzt bekennen, dann wird es eine ganz unangenehme Situation für uns. Vielleicht, weil die Leute sich über uns lustig machen oder weil es in eine endlose Diskussion endet, warum wir glauben und sie nicht glauben und warum der Glaube, den wir haben, lächerlich ist und deren Glaube nicht. Die Situationen rücken immer näher und sie sind in Deutschland schon real, dass Christen Angst haben müssen, ihren Glauben zu bekennen, weil sie dafür geschlagen werden, Morddrohungen erhalten. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber die Selk in Steglitz, die regelmäßig vor allem Iran und Afghanen aufnimmt als Gemeindemitglied, berichten immer wieder, wie diese Geschwister, weil sie ihren Glauben bekennen in den Flüchtlingsheimen, bedroht werden. Ihnen wird der Tod angedroht. Sie haben Angst, sie müssen um ihr Überleben kämpfen teilweise. Die sind manchmal teilweise mitten in der Nacht, fliehen die aus ihrem Flüchtlingsheim und klopfen an der Tür des Pastors an, um Asyl zu kriegen, weil sie sonst nicht wüssten, wohin. Weil sie Angst haben müssten, sie würden umgebracht werden. Und was ist Jesu Antwort darauf? Jesu Antwort auf diese Angst, die wir vielleicht haben, die unsere Geschwister vielleicht haben, die die Jünger vor 2000 Jahren hatten, ist: Euer Herz erschrecke nicht. Und es ist nicht nur ein guter Rat, es ist ein Befehl, den Jesus gibt. Euer Herz erschrecke nicht. Könnte schon sagen, es ist Sünde, wenn wir unser Herz erschrecken lassen. Wenn wir uns mit Sorgen rumquälen. Wenn wir dies nicht tun. Wenn wir nämlich gegen dieses Gebot verstoßen. Aber achtet darauf, Jesus sagt nicht einfach nur, euer Herz erschrecke nicht und geht dann weiter. Sondern Jesus sagt, warum ihr Herz nicht erschrecken muss. Er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, nämlich glaubt an Gott. Glaubt an Gott. Euer Herz erschrecke nicht. Und dann ist es wieder ein Befehl, glaubt an Gott. Und ohne euch jetzt eine Vorlesung in Griechisch halten zu wollen, die Worte hier sind alle im Präsens, in der Gegenwart, was im Griechischen impliziert, dass es was Andauerndes ist. Das heißt nicht nur glaubt in diesem einen Moment, wo es so sein könnte an Gott, sondern glaubt ständig an Gott. Bleibt an Gott dran, hängt euch an ihn. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir davon wegkommen, dass wir unser Herz erschrecken lassen, dass wir Angst haben, dass wir uns in Sorgen quälen, dass wir nicht wissen, was ist morgen, dass wir nicht wissen, was machen unsere Freunde, wenn wir ihnen sagen, dass wir glauben. Was macht mein Klassenkamerad, wenn ich ihm erzähle, dass ich Christ bin? Was erzähle ich meinen Freunden, meinen Studienkollegen, meinen Arbeitskollegen morgen, wenn die fragen, und wie war dein Wochenende? Wie reagieren die, wenn ich sage, ich war im Gottesdienst? Ist uns unangenehm? Haben wir Angst? Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott. Es ist interessant, dass Jesus nicht zuerst sagt, glaubt an mich, sondern er sagt, glaubt an Gott. Und es kennzeichnet unseren Herrn und Meister, unseren Messias, unseren Heiland, nämlich, dass er immer auf seinen Vater hinweist. Jesu gesamter Dienst war dadurch gekennzeichnet, dass er gesagt hat, es geht nicht um mich, es geht darum, dass ich Gott Ehre bringe durch das, was ich tue. Und Jesus sagt, eure Hoffnung, euer Trost ist, an Gott zu glauben, und zwar an den Gott zu glauben, den ihr kennt. Den Gott zu glauben, der euch im Alten Testament offenbart worden ist. Im Alten Testament sehen wir immer wieder, wie Israel aufgefordert wird, auf den Herrn zu vertrauen. Und was ist die Argumentation dabei? Schaut, was er in Ägypten getan hat. Schaut, wie er Abraham berufen hat. Schaut, wie er David gesegnet hat, wie er Salomon gesegnet hat. Schaut darauf, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Warum könnt ihr nicht auf Gott vertrauen? Wisst ihr, dass die meisten Feste, die Israel gefeiert hat, Feste waren, um Israel daran zu erinnern, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Wir haben das letzte Woche im Abendgottesdienst, haben wir kurz angeschaut, Nehemia 8, als Israel das Laubhüttenfest feiert. Und die Idee war, sie kommen alle nach Jerusalem und sie bauen sich Hütten aus Palmen oder anderen Ästen und wohnen darin, um daran zu erinnert werden, dass Gott sie in der Wüste 40 Jahre lang bewahrt und geführt hat. Und wir machen nichts anderes, wenn wir sonntags zusammenkommen. Wir schauen nicht auf das, was sein könnte morgen oder nächste Woche. Wir schauen nicht auf das, was in 100 Jahren sein könnte. Wir wissen nicht, was in 100 Jahren sein könnte. Wir schauen zurück auf das, was Gott getan hat, wie er das Volk Gottes geführt hat, wie er uns geführt hat. Wenn wir allein auf das letzte Jahr schauen, wer hätte gedacht, dass wir so viele Leute sonntags im Gottesdienst sind? Wer hätte gedacht, dass die Gemeinde so lange überlebt? Gott war gnädig, Gott hat uns geführt. Wir schauen auf die Vergangenheit, all die Ängste, die wir hatten, um zu sehen, wie Gott uns durch diese Ängste durchgetragen hat. Wir sollen an Gott glauben. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nicht anfangen oder nicht stoppen bei euer Herz erschreckt nicht und dann versuchen, unsere Ängste zu unterdrücken, unsere Sorgen zurückzunehmen, uns abzulenken von den Herausforderungen, uns abzulenken von den Sorgen, sondern dass wir unseren Trost bei Gott finden, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Was sind Jesu Worte, wenn es um Sorgen geht? Er sagt, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Seht die Spatzen auf dem Feld. Sie sehen nicht und ernten doch. Seht die Blume auf dem Feld, die prächtiger gekleidet sind als Salomo in seinen schönsten Kleidern. Wenn Gott sich um diese Blumen, die morgen verwelkt sind, kümmert, wie viel mehr wird Gott sich um euch kümmern? Christus selbst weist uns immer wieder darauf hin, dass die Antwort auf unsere traurigen, ängstlichen Herzen Gott selbst ist und der Glaube in Gott. Und dann geht Jesus noch ein Stück weiter, indem er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt an mich. Und auch das ist eine Aufforderung, das ist ein Befehl, wenn man so will. Und was Jesus hier deutlich macht, sind verschiedene Dinge. Er sagt zum einen, das Evangelium, die Erlösung, das endgültigen Trost, den wir haben können, funktioniert nur, wenn wir an Christus glauben. Ich weiß nicht, wie oft dir diesen Ideen entgegengekommen sind. Wir hatten am Freitag erst darüber diskutiert und ich habe, glaube ich, in den vergangenen Monaten öfters immer wieder die Aussagen gehört, dass Christus nicht der einzige Weg ist. Es gibt so viele Götter und es gibt so viele Religionen. Warum nicht die Religion? Es ist doch, euer Herz erschrecke nicht, glaub an einen Gott. Könnten wir doch auch sagen. Wenn jemand Trost findet im Buddhismus, warum nicht? Wenn jemand Trost findet im Hinduismus, dann soll er doch diesen Göttern nachfolgen. Warum nicht? Jesus Christus macht von Anfang an deutlich, er ist der einzige Weg. Wir können keinen Trost finden, wir können keine Errettung finden, wenn wir nicht an Christus glauben. Wir können nur an Gott, den Vater, glauben, wenn wir an Christus glauben. Und das unterscheidet unsere Religion von anderen Religionen. Ja, wir haben viel gemeinsam im Judentum und wir sollten nicht unterschätzen, wie viel von dem, was wir als Christen tun, wir eigentlich von den Juden übernommen haben. Den Gottesdienst, wie wir ihn als Christen feiern, wie das im Neuen Testament eingesetzt worden ist, war ziemlich stark der Gottesdienst, wie er in den Synagogen gefeiert worden ist. Und dennoch können wir nicht sagen, wir glauben an den gleichen Gott. Denn Gott macht deutlich, dass wir nur an ihn glauben können, wenn wir an Christus glauben. Und wir können auch nicht zu einem Muslim gehen, zu einem gläubigen Muslim gehen und sagen, zu ihm sagen, hey, wir glauben noch an denselben Gott. Wir sagen, nein, tun wir nicht. Wir können also lange mit ihm diskutieren, wie wir wollen. Der Muslim ist sich ziemlich sicher, dass wir nicht an denselben Gott glauben. Und das tun wir auch nicht. Wir glauben an den Gott, der einen Sohn hat, nämlich Jesus Christus. Und dieser Sohn sagt uns, glaubt an Gott und glaubt an mich. Christus macht also deutlich, dass wir nur an den Vater glauben können, wenn wir an ihn glauben. Aber damit macht Jesus auch deutlich, dass er nicht einfach nur ein Mensch ist, sondern dass er selbst Gott ist. Weil Jesus als treuer Jude, der niemals das Gesetz gebrochen hätte, hätte sich niemals angemaßt, jemand anderes aufzufordern, an jemand anderen als Gott zu glauben. Jesus hätte niemals die Juden aufgefordert, an Baal zu glauben zum Beispiel. Oder an irgendeinen Hohepriester zu glauben. Jesus wusste, dass es Todesstrafe ist, jemanden zum Götzendienst zu verführen. Wenn Jesus aber hier sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich, dann macht er deutlich, ich bin Gott. Ihr glaubt an Gott, indem ihr an mich glaubt, den Sohn Gottes, den Ewigen, den Eingeborenen vom Vater. Wie wir in einem der altkirchlichen Bekenntnisse bekennen, Licht von Licht. Christus ist vom Vater gezeugt, in Ewigkeit. Und wir können nicht an dieser Aussage vorbei, ohne festzustellen, dass Christus Gott ist. Es würde im Kontext des ganzen Evangeliums nicht funktionieren. Johannes würde es niemals aufschreiben, als ein treuer Jude würde er niemals sagen, glaubt an Gott und glaubt an den Menschen. Christus ist Gott und ich weiß, es ist nicht der einzige Beleg und es ist auch nicht der beste Beleg, aber es ist einer der Belege in vielen, die wir im Johannesevangelium finden. Und wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, was das Ziel des Johannesevangeliums ist, Johannes 20, Vers 31, sagt Johannes über die Zeichen, die im Evangelium aufgeschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, also der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also diese Aufforderung hier lesen, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Dann geht es vor allem darum, dass wir Glauben an Christus finden und in diesem Glauben ewiges Leben haben. Und das ist der letztendlich einzige Trost, den wir haben können. Wenn wir Angst haben, wenn wir uns Sorgen machen über die nächste Woche, über unsere Zukunft, wenn wir vielleicht nicht wissen, wo unser Geld herkommt, wenn wir vielleicht nicht wissen, wo wir in 10 Jahren stehen und uns darüber Sorgen machen, ist der Trost, den wir haben, in Christus zu finden. Nämlich nur in Christus allein. Er ist unser Trost. Wenn wir glauben, dass der Jesus, der Christus, der Messias ist, der für unsere Sünden gestorben ist, der für unsere Schuld gelitten hat, der für unsere Gerechtigkeit auferstanden ist, wenn wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dann werden wir in ihm Leben finden. Und Trost. Und Hoffnung. Der Heidelberger Katechismus stellt die wunderbare erste Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und er stellt die Frage nicht im Sinne, was tröstet dich, wenn du lebst und was tröstet dich, wenn du stirbst, sondern er stellt die Frage und sagt, der einzige Trost, den du haben kannst jetzt hier im Leben, ist der Trost, den du hast, wenn du im Todesbett liegst und am Sterben bist. Und der Trost ist, dass du zu Jesus Christus gehörst. Das ist das Einzige, was uns trösten kann, dass wir wissen, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist, dass wir wissen, dass uns niemand aus der Hand des Vaters reißen kann. Das ist Glauben. Wir wissen es. Wir wissen es. Glauben ist ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Wir sehen Christus nicht mehr. Wir sehen Gott, den Vater, nicht. Denn Gott ist Geist. Wir sehen sogar den Heiligen Geist nicht, der in uns wirkt. Und dennoch wissen wir, dass es real ist und dass es wahr ist. Und wir nehmen es im Glauben an und vertrauen darauf. Das ist unser einziger Trost, der uns hilft. Es ist wunderbar, dass Jesus die letzten Worte, die er an seine Jünger spricht, bevor er ans Kreuz geht, die letzte Unterweisung, das letzte Mal, wo er sie richtig belehrt, abgesehen von den Worten im Garten Gethsemane, fängt er mit diesem Satz an. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir haben keinen anderen Trost, außer den Glauben an Gott durch Christus. Und es ist die einzige Möglichkeit, wie wir von unseren Sorgen, wie wir von unseren Ängsten loskommen können. Können wir mir aufschlagen, wenn ihr wollt, Philipperbrief. Vers 6. Paulus weiß um die Not der Gemeinde, dass die Gemeinde sich Sorgen macht. Vor allem wahrscheinlich um Paulus' Gesundheit, aber auch um andere Dinge. Und Paulus wendet das, was Jesus gesagt hat, direkt an. Jesus sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Unsere Lösung ist, alle unsere Sorgen vor Gott zu bringen, in Flehen und Danksagen. Und dann schaut, was Paulus sagt, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Seht ihr, wenn Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, heißt es nicht, dass wir keine Sorgen haben werden. Und heißt es nicht, dass uns manche Dinge keine Angst machen werden und dass uns manche Situationen vielleicht überfordern. Aber Gott verheißt uns Frieden, der unseren Verstand übersteigt. Und ich weiß nicht, wie oft ich das in meinem Leben erlebt habe, dass ich in Situationen war, wo ich nicht wusste, was morgen passiert, wo ich nicht wusste, wie ich durch die Woche kommen soll, weil zu viel zu tun war, weil Dinge nicht so funktioniert haben, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wenn ich es im Gebet vor Gott gebracht habe, wusste ich immer noch nicht, wie es funktioniert, aber ich hatte Frieden, weil ich wusste, dass Gott dafür sorgt. Das heißt nicht, dass wir keine Angst mehr haben werden in unserem Leben. Das heißt auch nicht, dass wir keine Sorgen mehr haben werden, aber es heißt, dass Gott uns durchträgt und uns Frieden gibt und dass wir deswegen nicht erschrecken müssen, dass wir uns deswegen nicht mit Sorgen beladen müssen und keine Angst haben müssen. Wir dürfen alles auf Christus werfen. Wenn wir heute gemeinsam das Abendmahl feiern, ist das Abendmahl ein Bild dafür, was Christus für uns getan hat. Christi Leib ist für uns gebrochen worden, sein Blut ist für uns vergossen worden, damit wir zum Vater kommen können, damit wir in Freimütigkeit vor Gott treten können, damit wir in Freimütigkeit Gott anbeten können. Christus ist für uns gestorben und hat all unsere Sünden ans Kreuz getan, damit wir die größte Sorge über Bord werfen können, nämlich was ist, wenn ich sterbe? Christus ist für uns ans Kreuz gegangen, damit wir die Gewissheit haben können, dass unsere Sünden vergeben sind. Und dass wir uns nicht mehr darüber sorgen müssen, ob wir vor Gott gerecht sind, ob wir vor Gott bestehen können, ob wir am Ende, am Tag des Gerichts, im Himmel oder in der Hölle landen. Wir können Gewissheit haben, weil wir diese Gewissheit am Kreuz sehen. Um nochmal den Heidelberger Katechismus zu zitieren, den ich jedes Mal zitiere, wenn wir Abendmahl feiern. Er sagt, so gewiss, wie ich das Brot schmecke, so gewiss weiß ich, dass Christi Leib für mich gebrochen ist. Und so gewiss, wie ich den Wein schmecke, weiß ich, dass Christi Blut für mich vergossen ist. Und damit sind unsere Sünden vergeben. Amen.